Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Affuse. Wie ein richtiger Sauhaufen. Der Zürcher Kantonsratspräsident kritisiert seine Kollegen nach einer Debatte über den Fall Mörgeli. Geachtet und umstritten. Der Unternehmer Dieter Bürle ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Keine höhere Löhne. Der Schaffhauser Kantonsrat lehnt eine Forderung vom Schaffhauser Kantonspersonal ab. Die alte, neue Zürcher U-Bahn. Der Tramtunnel auf Schwamendingen ist frisch saniert. Und Humor als ernsthaftes Geschäft. Die beiden neuen Leiter von Miller Studio in Zürich reden über ihre Zukunftspläne. Das Wettermann, Hochnebel bei maximal 9 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Wie ein Sauhaufen hat sich der Zürcher Kantonsrat heute Morgen benommen. Und das Wort eben Sauhaufen, das kommt vom Kantonsratspräsident persönlich. Bei der Diskussion über den Jahresbericht von der Uni Zürich an einem Geschäft, wo Parlamentarier sonst eher geinen lässt, hat es nämlich gröbere Turbulenzen gegeben. Das im Zusammenhang mit der Entlassung von Christoph Mörgeli. Peter Fritsche.
Eigentlich war nicht geplant, um überhaupt über den Fall Mörgeli zu diskutieren. Wo aber auf der Traktandenliste der Uni-Jahresbericht drangekommen ist, da hat der SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein Gelegenheit beim Schopf gepackt. Für den Hans-Peter Amrein ist die ganze Entlassungsgeschichte nämlich eine linke Verschwörung gegen seinen Parteikollegen Mörgeli, wo auch die Bildungsdirektorin Regine Äppli dahinter stecke.
Wurde der pointierte Linke gewählt, damit sie Mörgeli loswerden können? Und gibt es ein schlimmeres Mobbing, als wenn vertrauliche Berichte und Leistungsbeurteilungen an die Presse weitergegeben wurden, mit dem Ziel, Mörgeli mit Rufmord zu desavouieren und erfolgreich aus dem Amt zu stoßen?
Zielscheibe von Hans-Peter Amrein war vor allem der Professor Florin Gondrau, der neue Leiter vom Medizinhistorischen Institut der Uni Zürich und ehemalige Vorgesetzte von Christoph Mörgeli. Immer mehr hat der SVP-Mann angefangen zu toben. Da hat der Ratspräsident Bernhard Egg genug gehabt. Und es ist etwas passiert, was im Zürcher Kantonsparlament sonst fast nie vorkommt. Die Sitzung ist nämlich aus dem Ruder gelaufen.
Herr Kantonsrat Amrein, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Erstens ist Ihre Redezeit abgelaufen. Herr Amrein, ich entziehe Ihnen das Wort. Es reicht. Wir sind hier in einem Kantonsrat, in einem Parlament und nicht irgendein Sauhaufen.
Das hat gewirkt. Die Gemüter haben sich wieder beruhigt und der FDP-Kantonsrat aus Laufer hat dem Hans-Peter Amrein auf die Finger geklopft.
Die SVP hat in den letzten Monaten wort- und tränenreich das Mobbing gegen Christoph Mörgeli beklagt. Und das, was Sie gemacht haben jetzt gegenüber Herrn Professor Gondrau, das kann nicht mal mehr mit Mobbing zusammengefasst werden. Ich finde es unverantwortlich, wenn ein Parlamentarier ohne Kenntnis der Fakten dieser Art und Weise argumentiert.
Und in aller Ruhe hat auch die angegriffene Bildungsdirektorin Regine Äppli am Schluss klargestellt,
Sie wittern zu Unrecht eine politische Verschwörung in diesem Fall.
Der Fall liegt jetzt vor Gericht. Der Christoph Mörgeli hat ja bekanntlich gegen seine Entlassung Rekurs eingelegt.
Peter Fritsche. Nachdem sich dann die Gemüter wieder ein bisschen beruhigt haben, hat sich der Zürcher Kantonsrat einmal mehr mit der Frage der entschuldigten Absenzen befasst. Seit 2010 werden in den Schulzeugnissen nicht nur die unentschuldigten Absenzen aufgeführt, also zum Beispiel, wenn jemand geschwänzt hat, sondern es steht eben auch, wie viel jemand krank war. Die CVP hat diese Regelung wieder aufheben wollen. Damit legen wir den Kindern und Jugendlichen nur Steine in den Weg. Die Mehrheit hat das aber anders gesehen, der EVP-Kantonsrat Peter Reinhardt.
Wenn man die entschuldigten Absenzen einträgt, dass dann die Verantwortung von Jugendlichen und Eltern eben auch wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das ist nicht der Fall, wenn überhaupt nichts passiert.
SVP, FDP, Grünliberale und EVP sind gleicher Meinung gewesen. Mit 101 zu 71 Stimmen haben sie sich dafür ausgesprochen, dass auch die entschuldigten Absenzen weiterhin im Zeugnis aufgeführt werden. Er war einer der bekanntesten Industriellen von Zürich, von der ganzen Schweiz gewesen. Und in den 70er und 80er Jahren auch einer der umstrittensten, der Dieter Bührle. 34 Jahre lang hat er die Waffenfabrik Oerlikon Bührle geleitet. Am letzten Freitag ist der Dieter Bührle im Alter von 90 Jahren gestorben. Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion.
Am Silvester 1921 ist er auf die Welt gekommen, Dieter Bührle, in Deutschland, als Sohn eines Rüstungsindustriellen. Sein Vater, der Emil Georg Bührle, ist ein paar Jahre später dann mit der ganzen Familie in die Schweiz gezogen und hat hier im Raum Zürich den Grundstein gelegt für die Oerlikon Bührle Holding. Dass Dieter Bührle in die Fußstapfen von seinem prominenten Vater tritt, war nicht von Anfang an klar gewesen. Eigentlich hätte Dieter Bührle Germanistik und Geschichte studieren. Das sei bei seinem Vater aber gar nicht gut angekommen, hat Dieter Bührle viel später dann mal in einem Interview erzählt.
Irgendwie habe ich dann, ohne grosse Kämpfe, das kann man nicht sagen, habe ich mich darauf eingerichtet, dass ich dort einfach in die Firma gegangen bin.
In den 50er Jahren hat Dieter Bührle dann nach dem Tod von seinem Vater die Führung im Konzern übernommen. Die Firma ist immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Es ist kritisiert worden, dass die Rüstungsexporte nicht zu der Neutralität der Schweiz passen würden. Und Dieter Bührle war für viele eine Reizfigur gewesen. 1970 ist er dann sogar vor Bundesgericht verurteilt worden, weil er in den 60er Jahren Waffen auf Südafrika exportiert hat, trotz Embargo vom Bundesrat. Der Oerlikon Bührle Konzern ist aber weitergewachsen, ist 1980 mit 37'000 Angestellten sogar der grösste Industriekonzern der Schweiz gewesen. Doch dann ist es schwierig geworden. Der Konzern ist am Konkurs vorbeigeschrammt und 1990 hat Dieter Bührle den Hut müssen und seiner Schwester Macht beim Konzern überlassen. Er hat sich dann auf seinem Weingut in der Toskana endlich der Geschichtslektüre können widmen, heisst es im Nachruf von der Familie. Jetzt ist der Dieter Bührle mit 90 gestorben.
Zum Tod von Dieter Bührle, Evelyn Kobler. Kein Erfolg für das Schaffhauser Kantonspersonal im Schaffhauser Kantonsrat. Das Personal hat ein neues Lohnsystem verlangt. Profitiert hätten vor allem die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mit regelmäßigen Lohnerhöhungen hätten können rechnen. Die bürgerliche Mehrheit im Rat hat davon aber nichts wissen. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Mit dem Lohnsystem hat der Kanton Schaffhausen für die Staatsangestellten den Leistungslohn einführen. Wer gut arbeitet, hätte sollen mehr Lohn bekommen. Jedes Jahr ein bisschen mehr, bis zu einem Maximum. Das hat man den Staatsangestellten jedenfalls seinerzeit versprochen. Das Versprechen werde aber nicht eingehalten, haben über 800 kantonale Angestellte in einer Volksmotion kritisiert. Der Primarlehrer und SP-Kantonsrat Daniel Fischer, auch er also ein Staatsangestellter, hat die Kritik heute am Rand der Kantonsratsdebatte so auf den Punkt gebracht.
Das Lohnsystem hat gezeigt, dass es eigentlich ein reines Sparsystem ist. Weil heutzutage kommt jemand nicht dort hin, wo man ihm verspricht, wenn er angestellt wird, jemand Jungs.
Die Jungen kommen nie auf ein Maximum, nur etwa auf die Hälfte vom Maximallohn. Das rächen sich zum Beispiel bei den jungen Polizisten.
Die meisten wandern ab, weil sie einfach im Nachbarkanton 20% mehr haben. Weil dort können sie auf das Maximum kommen, wo man ihnen verspricht. Und bei uns kann man das nicht.
Darum hat Daniel Fischer im Kantonsrat verlangt, der Kanton müsse das System korrigieren. Staatsangestellte haben einen Anspruch auf eine Lohnerhöhung, wenn sie gut arbeiten. Und das müssen wir so auch ins Gesetz schreiben. Die ganze SP, die Alternativen und die Ökoliberalen sind gleicher Meinung und haben in der Debatte die Volksmotion unterstützt. Die Bürgerlichen sind dagegen. Der Lorenz Leich von der FDP hat argumentiert, in der jetzigen Krisenzeit können wir doch nicht den Staatsangestellten, die sichere Job haben, noch eine Lohngarantie ins Gesetz einschreiben.
Das ist etwas, das ich absolut nicht unterstützen kann, wo auch von Leuten, die in der Privatwirtschaft heute tätig sind, die zum Teil damit rechnen müssen, dass unter Umständen in ihrem Betrieb Personalabbau stattfindet. Es wäre fasse und gar zynisch denen gegenüber, wenn wir heute eine gesetzliche Anspruchshaltung hier festlegen.
Das Argument hat den Ausschlag gegeben, dass die Volksmotion klar mit 31 gegen 20 Stimmen abgelehnt worden ist. Finanzdirektorin Rosmarie Wittmer hat gesagt, sie sei froh über das klare Nein. Der Kanton müsse bei den Löhnen wie bis jetzt können flexibel bleiben. Aber sie hoffe schon, dass der Kantonsrat in Zukunft genügend Geld bewilligen für Lohnerhöhungen. Das Lohnsystem funktioniere eben nur, wenn dafür genügend Geld bereit sei. Mühe mit dieser Ablehnung hat dagegen Walter Vogelsanger, der Hauptmotionär und Sprecher der kantonalen Angestellten.
Die Chance wäre da gewesen für das Parlament, um jetzt da korrigierend einzugreifen. Die Chance ist verpasst und das ist enttäuschend, ja.
Staatspersonal prüfen jetzt, ob es eine Volksinitiative lancieren will, um das ungerechte Lohnsystem gleich noch zu korrigieren.
Im Zürcher Flughafengefängnis hat sich heute Morgen ein Ausschaffungshäftlingsleben genommen. Er hat sich selber in den Zellen aufgehängt, wie das Amt für Justizvollzug mitteilt. Der 30-jährige Mann ist inhaftiert worden, weil sein Asylgesuch abgelehnt wurde und er nicht freiwillig ausgereist ist. Wie immer bei solchen Fällen gibt es noch eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft. Um die Aroma-Herstellerin Givaudan zu Dübendorf stinkt es nicht mehr so fest wie auch schon. Nach einer Petition mit über 400 Unterschriften, die eine IG-Stinkfabrik gesammelt hat, haben sich Anwohner Givaudan und der Stadtrat Dübendorf zu einem runden Tisch getroffen. Seither hat Givaudan verschiedene Massnahmen eingeleitet, wie der Stadtrat mitteilt. Zum Beispiel werde ein Produkt, das offenbar besonders gestunken hat, nicht mehr produziert. Der runde Tisch wird weitergeführt. Pfäffiken im Zürcher Oberland steht vor finanziell goldigen Zeiten. Der Gemeinderat will den Steuerfuss um 4 Prozentpunkte reduzieren und trotzdem sollte es im nächsten Jahr noch einen Überschuss von 2,2 Millionen Franken geben. Grund für das gute Resultat sind einmalig höhere Einnahmen aus dem kantonalen Finanzausgleich, heisst es in der Mitteilung vom Pfäffiker Gemeinderat. Auch Zürich hat eine Untergrundbahn, nur eine ganz kleine Fahrt vom Milchbuck auf Schwamendingen. Der Tramtunnel ist nämlich tatsächlich mal als erste und, wie sich später gezeigt hat, auch als einzige Etappe von dieser U-Bahn gebaut worden. Seit 25 Jahren ist er in Betrieb. Jetzt sind die 3 Haltestellen saniert und modernisiert worden. Sehr zur Freude von Passantinnen und Passanten.
Schön, sind super. Schön hell.
Ich finde es hier schön. Besser als vorher. Eine schöne Überraschung. Heute ist das erste Mal, dass ich wieder hier runtergekommen bin.
Doch, sie gefällt mir. Hübsch, sehr modern und ich finde es gut. Doch.
Die kleine Zürcher U-Bahn im neuen Glanz, Barbara Seiler berichtet.
Es lärmt immer noch gewaltig, wenn ein Tram in eine der 3 Tunnelhaltestellen einfährt oder dort wieder startet. Sonst ist in diesen Stationen im Schwamendinger-Tunnel aber fast nichts mehr so wie früher. Seit dem März 2011 haben die VBZ immer in der Nacht an der Sanierung dieser Haltestellen gearbeitet. Ende Oktober sind sie damit fertig geworden. Jetzt verkleidet weiss gestrichene Aluminiumplatten die Wände und über die weissen Platten läuft ein schwarzes Band, wo in weisser Schrift der Name der Haltestelle draufsteht. Die Decke ist im VBZ-Blau gestrichen und über den Gleis blau angeleuchtet. Über den Perron verbreitet grosse, dreieckige Leuchtkörper ein helles, aber doch warmes Licht.
Vorher war es so, dass jede Haltestelle eine andere Farbe hatte. Wir hatten grün, rot und gelb. Das ist jetzt durchgehend immer gleich. Also vorher sind die Farben der Bezugspunkt und jetzt haben wir es gleich gemacht.
Erklärt der Projektleiter Rico Vecetzi. Auch die Wände und Decken der Gänge, die zu den Perron führen, sind weiss gestrichen. Und auch dort zieht sich ein schwarzes Band zu den Ausgängen, wo drauf steht, wo man rauskommt. Aussen an den Lifttürmen wieder die gleichen Motive. Ein grosses Lichtdreieck mit einem Tram-Symbol drauf ruft schon von weitem. Hallo, da geht's zum Tram. Auf einem schwarzen Band steht der Name der Haltestelle.
Das sieht auch überall in der gleichen aus. Also, das sind alle Lifttürme, die gleichen. Wir haben die auch getestet, Nacht, dass man niemanden mit Stuben einleuchtet, dass man die am richtigen Ort aufhängt. Und die genau gleichen, aber auch in kleiner Form, haben wir dann im Kopf B, den wir nachher sehen, bei den Zugängen, wo wir reinkommen, über Treppen oder über Rampen. Aber echt in klein.
Alle 3 Haltestellen haben jetzt einen Zugang, den auch Menschen im Rollstuhl ohne Hilfe brauchen können, erklärt Rico Vecetzi weiter.
Das bedeutet, dass man mit Lift auf Gleishöhe kommt. Das ist in dem Fall fahren wir runter. Und dann hat es unten den Perronlift in der Ruhefahrt. Und die andere Seite, dort haben wir die Fahrtreppe. Also wir haben einen Bereich, der 100% behindert zugänglich ist. Und beim anderen Teil haben wir die Fahrtreppe, die den Zugang zum Tunnel ermöglicht.
Und das Perron in der Haltestelle ist so, dass Rollstuhlfahrer oder Väter und Mütter mit Kinderwagen eben aus ins Niederflurtram oder in den Sänften reinfahren können. Das Optische, die Gestaltung der Haltestelle, das ist nur eins. Auch die Liftanlagen und die Rollstege sind im Rahmen der Sanierung ersetzt worden. Und bei den Rollstegen gibt es sogar eine Premiere. Die ersten Zweiweg-Rollstege der Schweiz. Der Rico Vecetti demonstriert, wie sie funktionieren.
Der erste durchläuft. Löst sie aus. Und die Länge ist so eingestellt, dass wenn ich unten einsteige und stehen bleibe, nicht durchlaufen, stehen bleiben, dann geht es etwa noch 10 Sekunden und dann stellt sie ab. Also so lange läuft sie. Und dann steht sie einfach wieder und in der nächsten Sekunde löst sie wieder aus.
Kommt er von oben, fährt die Stegen runter. Kommt er von unten, fährt sie rauf. Und noch etwas haben die VBZ für den Komfort der Fahrgäste installiert. Schiebetüren aus Glas, die verhindern, dass es auf dem Perron zieht. Rund 15 Millionen Franken haben die VBZ für die Sanierung von diesen drei Haltestellen ausgegeben. Ein Teil davon übernimmt der Bund. Abgeschlossen ist das Projekt aber damit noch nicht. Bis 2015 werden noch weitere Gleise ausgewechselt, wird die Fahrleitung ersetzt und auch die Zugsicherung soll erneuert werden. Da kommen noch mal ein paar Millionen Franken dazu, um den 25-jährigen Tunnel auf den neuesten Stand zu bringen.
Regional Zürich Schaffhausen auf der Seite, es ist 14 Minuten vor 6. Gabriel und Satire sind lustig, sollten es wenigstens sein. Ein Theater mit Gabriel und Satire leiten, das ist hingegen eine ernste Angelegenheit. Das zeigt sich im Miller Studio in Zürich. Dort hat es im Chefbüro in den letzten paar Jahren fast so viel Wechsel gegeben wie bei den Künstlern auf der Bühne. Jetzt gibt es schon wieder zwei neue, Michael Wehrli und Franca Basoli. Mit der nötigen Ernsthaftigkeit wollen sie dafür sorgen, dass es auf der Bühne lustig bleibt. Cordelia Fankhauser.
Das Miller Studio ist ein spezieller Ort. Es ist ein kleines Theater zwischen Möbel- und Kleiderdesignläden, neben der Beiz und einem Museum. Mühle Tiefenbrunnen heisst der idyllische Ort gerade beim Bahnhof Tiefenbrunnen. Nur im Direktionsbüro vom Theater ist es in den letzten Jahren nicht so idyllisch gewesen. Dort sind Theaterdirektoren im Zweijahrestakt aus- und eingegangen. Dramatisch sieht das aber eigentlich nicht, findet Michael Wehrli.
Das ist im Millers nicht anders als anderswo, dass für so eine Führungsstelle es natürlich auch einfach gut muss passen und man auch muss irgendwie die gemeinsamen Vorstellungen haben und das hat jetzt einfach so nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, dass das nicht jetzt das Millers-spezifische oder das theaterspezifische Thema ist.
Es sind also keine Fetzen geflogen, es hat einfach nicht gepasst. Der künstlerische Leiter im Miller Studio, der muss sicher ähnliche Vorstellungen haben wie der Michael Wehrli. Er ist der Präsident vom Stiftungsrat. Und er oder sie muss sich in der Szene gut auskennen.
Aber ich glaube, es hat auch Anforderungen, die heute neu sind, die sehr wichtig sind. Nicht nur, dass man eine Leidenschaft mitbringt, sondern auch, dass man eine Persönlichkeit mitbringt. Insbesondere jetzt in einem Haus, wie wir eins sind, glaube ich, ist die Persönlichkeit enorm wichtig. Dass die Leute, die kommen, die Besucher auch spüren, wer steht hinter dem Haus? Wer leitet das Haus? Insbesondere in der Stadt Zürich, wo das Kulturangebot riesig ist, ist das sicher ein wichtiger Aspekt, um sich zu differenzieren.
Franca Basoli hat all die Anforderungen an diesen Job erfüllt und das Publikum wird die neue Theaterdirektorin regelmässig antreffen.
Ganz bestimmt, ja. Das ist für mich auch so, weiß ich nicht, so ein Credo oder selbstverständlich, dass man, wenn man Theaterleiterin ist, dass man sichtbar ist und dass man Gastgeberin ist.
Dass ein kleines Haus in der Stadt Zürich am besten funktioniert, wenn der Theaterleiter präsent ist, das sieht man im Sogar-Theater oder im Theater Regiblick. Dort begrüssen die Hausherren ihres Publikum fast immer persönlich. So soll es im Miller Studio also auch werden. Aber ein Theater braucht auch ein gutes Programm oder ein klares Profil.
Das was Melos ist der Ort in der Stadt Zürich für Kabarett. Das wird auch in Zukunft so sein. Man kann, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass wir das einzige Spartenhaus sind, das einzige Haus, das sich wirklich voll auf Kabarett und was zu Kabarett dazugehört, fokussiert.
Die Kabarett-Szene hat sich aber verändert. Es gibt weniger Kabarettisten, die quasi mit einem Stuhl und einem Mikrofon und einer scharfen Zunge auskommen. Dafür gibt es neue Formen wie Comedy oder Musikkabarett oder Theatersport. Was im Millers alles soll Platz haben, das muss sich jetzt vor allem die neue künstlerische Leiterin Franca Basoli überlegen. Sie selber kommt vom Theater. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin.
Das ist so die Ecke, wo ich herkomme. Das ist etwas, wo ich jetzt dran bin, am Konzipieren, am Schauen, dass man vielleicht dort natürlich aufmachen kann und wieder ein bisschen mehr auch in Richtung, nicht Comedy, das machen wir schon, aber Komödie gehen, dass man wieder mehr in die Richtung kommt, wo man auch anfängt, ganze Geschichten zu erzählen.
Und Franco Basoli denkt sogar an Eigenproduktionen, dass also Smillers selber so eine Komödie produzieren würde.
Gedanken gehen dann Richtung Ensemble, also dass man sagt, gewisse Moderatoren, die dann wirklich da als Haus gebunden sind.
Als Haus binden, das sagen beide, Franco Basoli und Michael Wehrli, immer wieder. Sie wollen Künstler näher als Millers binden und vor allem das Publikum. Das ist nötig, weil in Zürich ist es immer schwieriger, ein Theater zu füllen. Das kulturelle Angebot ist riesig. Jedes Theater muss um sein Publikum kämpfen. Da kann es im Millers dann sogar vorkommen, dass sie eine Vorstellung absagen müssen, weil zu wenig Leute kommen.
Es kommt leider ab und zu vor, aber zum Glück sehr selten, dass wir etwas absagen müssen.
Sagte Michael Wehrli. Das Miller Studio ist 25 Jahre alt. Es hat einen neuen Stiftungsratspräsident und eine neue künstlerische Leiterin. Von einem grossen Auf- oder Umbruch wollen beide aber nicht reden. Sie wollen aktiv und mitmischen in der Szene, selber produzieren und nicht nur fertige Programme einkaufen und ein neues Publikum anlocken.
Ein Thema, wo wir auch jetzt am Überlegen sind, ist immer die Frage, wie schnell lässt sich das umsetzen, aber das ist so in den Köpfen, dass man überlegt, ein Kindertheater zu machen oder mehr einfach da im Seefeld etwas zu machen, was auch für Kinder ist und Jugendliche.
All das kann man aber nicht so schnell umsetzen. Das braucht Konstanz. Das weiss auch Michael Wehrli.
Unbedingt. Also ich bin überzeugt, dass es mit der Frau Basoli eine längere Zusammenarbeit wird sein. Also das wünsche ich mir auch sehr. Um ein Haus zu führen, um einem Haus auch eine Ausrichtung zu geben, einen Charakter zu geben, braucht es auch ein bisschen Zeit.
Die Franca Basoli muss also ein bisschen länger auf dem Chefsessel sitzen bleiben als ihre Vorgänger, die nach nur 2 Jahren schon wieder weitergezogen sind.
Die 2 Neuen im Miller Studio zu Zürich, die Franca Basoli und der Michael Wehrli, das war ein Beitrag von der Cordelia Fankhauser Zeit. 5 Minuten vor 6 wir kommen zu der Wetterprognose heute mit Sabine Balmer von SF Meteo.
In der Nacht bleibt es bedeckt, dafür wird es nicht allzu kalt, die Temperaturen gehen auf etwa 6 Grad zurück. Morgen liegt dann Hochnebel über der ganzen Region. Von Schaffhausen über das Döstal bis an den Zürichsee bleibt es den ganzen Tag grau in grau. Die Obergrenze des Nebel ist erst bei etwa 1500 Meter. Die Temperaturen sind einheitlich, etwa gleich wie heute. In Schaffhausen, in Winterthur und in Zürich wird es morgen Nachmittag 9 Grad, in Hinwil und in Affolter einmal bis 8 Grad. Die Beise zieht aber dann langsam ein bisschen an. Auch am Mittwoch bleibt es bei dieser grauen Hochnebelsuppe. Die Obergrenze kommt ein bisschen oben ab und liegt bei etwa 1300 Meter. In der Höhe ist es schön und mild. Unter dem Nebel haben wir etwa 8 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen zum Schluss nochmals Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Zum Anfang ganz aktuelle Meldung. Das Zürcher Obergericht hat einen Fan vom FC Basel wegen Landfriedensbruch verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 12'000 Franken. Der Fan war dabei, gewesen, wo mehrere Dutzend FCB-Fan im Mai 2011 im letzten Grund vor dem Spiel gegen den FC Zürich massive Schäden angerichtet haben. Das Zürcher Bezirksgericht hat dann noch freigesprochen. Das Obergericht hat das Urteil jetzt vor wenigen Minuten aufgrund von neuem Beweismaterial gekehrt. Ein kleinerer Eklat heute im Zürcher Kantonsrat. Bei den Debatten um den Jahresbericht von der Uni Zürich hat der SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrain das Wort ergriffen. Er hat die Unileitung im Zusammenhang mit der Entlassung von Christoph Mörgli massiv angegriffen. Die Schimpftirade ist so lang gegangen, bis ihm der Ratspräsident das Mikrofon abgestellt hat, das mit dem Wort, der Kantonsrat sei schließlich kein Sauhaufen. In Zürich ist Ende Woche der Unternehmer Dieter Bürle gestorben im Alter von 90 Jahren. Während 36 Jahren hat er die Waffenfabrik Oerlikon Bürle geleitet. Er hat zu den erfolgreichsten Unternehmern der Schweiz gehört. Vor allem in den 70er und 80er Jahren war er aber auch heftig umstritten gewesen wegen einem umstrittenen Waffengeschäft. Kein Erfolg für Schaffhauser Kantonspersonal im Schaffhauser Kantonsrat. Das Personal hat ein neues Lohnsystem verlangt. Profitiert hätten vor allem die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mit regelmäßigen Lohnerhöhungen hätten können rechnen. So viel Regionalschall Zürich Schaffhauser am Montagabend. Redaktion Roger Steinemann, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.